23,000 people.
Season 8.
Presented by Rosinger Group.
Presented by Rosinger Group.
Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 23 Börse People. Und diese Season 8 der Werdegang und Personality Folgen ist presented by Rosinger Group. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein 15. Gast in Season 8 ist Hans-Jörg Bruckberger. Journalist, Aktien-, Auto- und Health-Experte, langjähriger Ressortleiter und Chefredakteur verschiedenster Medien, Podcaster und aktuell Chef vom Dienst beim Gewinn. Lieber Hans-Jörg, servus und herzlich willkommen bei mir im Studio.
Hallo, freut mich.
Es gibt ja schon viele Tage, wo wir gemeinsam in irgendeinem Büro gesessen sind. Wir sind langjährige Kollegen und es war aus meiner Sicht eine leibende Zeit. Dazu kommen wir dann in der Mitte der Folge. Werdegang Karriere-Podcast, bei dir hat's begonnen. Wieder meine Basis, dein LinkedIn-Eintrag in den 90er Jahren und zwar beim österreichischen Wirtschaftsverlag. Jetzt bin ich neugierig, wie du in den Journalismus gekommen bist und was dich am Wirtschaftsjournalismus interessiert hat, denn das weiß ich noch nicht.
Ja, bei mir ist es relativ speziell, glaube ich, weil ich wollte, ich weiß nicht wieso, aber aus irgendeinem Grund immer schon Journalist sein. Ich glaube schon als Volksschüler. Also ich kann mich gar nicht erinnern, dass ich
jemals... Bist du so geboren,
gell? Ja, einen anderen Beruf. Ja. Ich weiß nicht, es würde mich interessieren, wieso das so ist, aber es ist halt so. Mhm. Und ja, in jungen Jahren wahrscheinlich als Kind eher Richtung Sportjournalismus, weil ich halt auch ein Fußballfan immer war. Und dann, ja, wie ich dann so älter war, hätte ich mir eher so die Politik vorgestellt. Und dann habe ich halt während dem Studium, ich habe Politikwissenschaft und Publizistik eben studiert, während dem Studium angefangen zu arbeiten, so freiberuflich für einen österreichischen Wirtschaftsverlag. Das hat damals noch zur Wirtschaftskammer gehört und die hatten so verschiedene Fachzeitschriften. Und ich habe geschrieben fürs Lehrlingsmagazin, das war quasi ein Jugendmagazin, was alle Lehrlinge mit, ich glaube, 200.000 Stück Auflage bekommen haben. Und dann, weiß nicht, lustig eigentlich da gab es eine Parfümerie-Zeitschrift, da habe ich die Männerkosmetik gemacht.
Schön.
Ja, da habe ich immer die Proben bekommen. Und dann sehr viel habe ich geschrieben für die österreichische Fleischer-Zeitung.
Fleischer.
Die haben Fleischer, eben die ganzen Fleischhauer bekommen.
Das Leiberl hochziehst oder so, die Fleischer-Zeitung ist toll.
Ja, und das war lustig, ja. Ist ja nicht sehr prestigereich als junger Mensch. Und ich habe immer gesagt, ich arbeite, wenn ich getroffen habe, irgendwie so für die ÖFZ. Und es hat nie jemand gefragt, was das ist, sondern alle, ÖFZ.
Österreichische
Fleischer-Zeitung. Aber das war cool, weil ich habe da eine gute Schule war das eben. Da habe ich wirklich gelernt, da habe ich auch Fotos machen müssen. Und da waren meine ersten Schritte im Journalismus und dadurch auch schon ein bisschen in der Wirtschaftsschiene, weil ich halt viel auch dann mit Unternehmen zu tun gehabt habe schon.
Spannend. Das habe ich überhaupt nicht gewusst. Ein interessanter Themenmix natürlich. Ne?
Ja,
das muss man,
stimmt.
Aber man lernt viel.
Kaffeejournal hat es auch gegeben.
Kaffeejournal, ja, kann man kosten.
Ja.
Ja, und dann die nächste Station ist ja auch total spannend. Täglich alles.
Genau.
Legendär wird vielleicht nicht mehr jeder kennen von den Jüngeren, ja. Aber wirklich legendär hat sich damals aufgemacht, der Kronenzeitung wirklich ein heißes Rennen zu liefern. Du warst ein Jahr dort oder länger, also ja, ein bisschen 98, 99 sehe ich deinen Eintrag. Was war dort dein Job?
Das war gleich nach dem Studium mein erster, also richtiger Job, wo ich auch angestellt war. Da bin ich irgendwie über 100 Ecken dazu gekommen und ich war dort angestellt als Redakteur für Wirtschaft und Politik, also beides.
Mhm. Spannend.
Ja. Und habe aber dort schon dann letztendlich viel Wirtschaft gemacht, weil da gab es nicht viele, die Wirtschaft gemacht haben. Und da bin ich schon in diese Wirtschaftsschiene gekommen, habe zum Beispiel auch, lustig, also heute kommt man sich alt vor, da gab es noch, da war das Internet gerade mal, sage ich so, am Anfang, also wir hatten damals noch nicht Internet auf unseren Arbeitsplätzen und so, wir hatten noch Teletext für die Kurse, beziehungsweise habe ich immer kurz bevor wir in Druck gegangen sind, am Abend immer mit einem Herrn von der BAWAG telefoniert, der mir die Kurse durchgesagt hat.
Na herrlich.
Ja. Wo der Tau steht und wo der Artikel steht und das habe ich dann eingetippt. Sehr lustig irgendwie. Und da bin ich dann mit der Börse auch so beruflich in Berührung gekommen und dann war, ich weiß nicht mehr, was es war, aber es war irgendeine eine kleine Krise oder Korrektur. Mhm. Es ist an den Märkten zugegangen und da habe ich dann einen Marktbericht geschrieben und halt recherchiert, was da los, ich glaube mit Asien, glaube ich,
war
da
irgendwas. Genau. Osteuropa zerbricht und Asien vor allem.
War da, genau, war Ende 98. der 90er. Ja, genau. Ja. Und da, das waren halt so meine ersten journalistischen Berührungspunkte, dann selbst bei täglich alles schon ein bisschen mit der Börse. Ja.
Und du hast dann noch eine kleine Anekdote auf Lager, was du noch verfassen durftest.
Ja, ich habe dann auch die Ehre sozusagen, die zweifelhafte Ehre gehabt, das Horoskop zu schreiben. Das war ja in der Situation nicht lustig. Jetzt ist eine lustige Anekdote, die zuständige Dame, die hat das, glaube ich, extern gemacht, auch freiberuflich, die hat von heute auf morgen sich zerstritten, weil ich auf jeden Fall gesagt, habt's mir gern, ich mach's nicht mehr. Und dann bin ich zu spät gekommen in die Morgensitzung und da haben sie gerade geredet, wer macht das, weil bei einer Tageszeitung, das musste täglich, das war ein wichtiger Teil, eine Seite, wer macht jetzt das Horoskop? Und dann ist, Entschuldigung, ich bin verspätet und dann alle so, Bruckberger. Und dann habe ich einen Monat lang das Horoskop gemacht. War eine Challenge, weil jeden Tag 12 sozusagen so Absätze, also zu jedem eines und dann noch das Horoskop fürs Geburtstagskind des Tages. Mhm. Und nochmal, man muss sich vorstellen, kein Internet. Das heißt, ich habe mir damals ein Buch besorgt, wo diese Fachausdrücke drin waren, der Mond steht im Uranus. Ja, genau. Oder keine, ich
interessiere mich
nicht,
ja gut, ne?
Nicht wirklich dafür. Ich
so wie man Aktienanalysen macht halt auch.
Genau, ne? So ungefähr, ist genau dasselbe. Ich habe eigentlich nicht einmal eine private Affinität dazu. Aber was ganz lustig ist, erstens ist eine lustige Geschichte und zweitens habe ich halt da schon früh gelernt, was bis heute oft so ist im Journalismus, dass man halt flexibel sein muss und auch ein bisschen improvisieren muss und sich helfen wissen muss.
Also es war da durchaus ein bisschen Freestyle drüber, über dem Basiswissen aus dem Buch, oder? Wenn ich das aus heute...
Naja.
Ein bisschen halt, genau.
Und hat's da, ich habe mich bemüht.
Hat es da Leserinnen Leserfeedback gegeben zum Horoskop, die gesagt haben, Herr Bruckberger, Sie haben mein Leben in eine neue Bahn geleitet, ich habe den Partner meines Lebens...
Nein, das nicht, aber ich habe mir Jahre später gedacht, dass es eigentlich gar nicht so ohne ist, ne, weil du ich habe ja auch, glaube ich, viele ältere Leser bei dieser Zeitung, dass da jemand wegen mir dann, ich weiß es nicht, keine Ahnung, irgendeine Handlung nach dem ausrichtet, was ich schreibe.
Ja, why not? Aber es wird, so wie ich dich kenne, wird es nichts Böses gewesen
sein.
Und
überhaupt.
Dann haben vielleicht Leute ein gutes Leben.
Es ist nur schwierig, wirklich 12 verschiedene Sachen und das jeden Tag, ohne sich zu wiederholen, ist gar nicht so einfach.
Ich habe dann noch einen Eintrag, den haben wir im Vorgespräch nicht erwähnt, aber es steht da, du hast auch für die Julius-Raab-Stiftung irgendwas gemacht, oder?
Ja, das war so ein Forschungsprojekt am Ende meines Studiums. Ja, das war so internationale Forschungsprojekt so über internationale Politik und ich habe gemacht so eine gewisse internationale Medien regelmäßig gelesen und halt herausgefiltert und nach Themen sortiert, was die so schreiben im politischen Bereich. Und das war jetzt nicht glamourös, aber es war spannend und auch interessant, dort sozusagen hinter die Kulissen ein bisschen zu schauen dort, weil er das sehr politisch auch war
eigentlich interessant. Also ein toller Name und eine tolle Adresse. Und jetzt sind wir bei der Station angelangt, Ende der 90er Jahre, beim Wirtschaftsblatt, wo wir uns kennengelernt haben. Und ja, wir haben es jetzt im Vorgespräch nochmal geschärft. Vielleicht haben wir uns schon kennengelernt, bevor du noch dort angefangen hast, weil man geht einmal hin und stellt sich vor, oder? Und ich glaube, da war ich auch dabei.
Ja, ich glaube tatsächlich, dass ich mein Vorstellungsgespräch mit dir und mit der Bettina Schragl hatte.
Liebe Grüße, Bettina, Richtung Semperit jetzt.
Genau, die war meine erste Chefin damals, die war Ressortleiterin. Und ich habe so in Erinnerung gehabt, dass du stellvertretender Ressortleiter warst.
Aber genau, ich glaube, sie war die Ressortleiterin und ich hatte den Bereich Börse, Buch und so weiter, all diese Aktiengeschichten Ressort. Also ich glaube nicht, dass ich nominell der Stellvertreter war, aber ist ja wurscht.
Aber halt ich hatte...
Mehr für die Börse und mehr für die Corporate-Berichterstattung.
Und das war halt dann trotzdem auch ein bisschen der Sprung ins kalte Wasser. Ich hatte zwar schon die journalistische Erfahrung, aber halt so Hardcore-Börse in dem Sinn noch nicht. Und da wir hatten ja damals den Bloomberg, der damals ja noch so eine ganz spezielle Tastatur hatte, was auch abschreckend war, wenn man sich nicht auskennt. Und da wart ja auch du alle sehr nett und habt mir das alles gezeigt.
Da hat es ein paar Spezialisten gegeben, die wegen einem Bloomberg den Job auch genommen haben, glaube ich. Wir alle können unseren eigenen Namen nennen, die sind gar nicht suchen müssen. Wir sind immer beim Bloomberg gewesen. Es war schon gut und es war eine kleine Fremdsprache. Und ja, ich meine, Wirtschaftsblatt gibt es heute nicht mehr. Du warst 17 lange Jahre dort in steigender Funktion. Mhm. Zuerst stellvertretender Ressortleiter im Finanzen- und Börsebereich, dann Ressortleiter lange Jahre. Jetzt machen wir doch da eine kleine Zeitreise, jetzt nicht zum Wirtschaftsblatt-Thema selber, sondern was wir dort so erlebt haben. Mhm. Und es ist ja lustig, wir nehmen die Folge jetzt auf am 6.9. gesendet wird sie, weil das halt so ist, 5 Tage später am 11.9. und das ist 9/11. Mhm. Und was hast du denn da für Memories dran an den Tag bei einer Tageszeitung?
Ja, sehr spannend. Ich meine, das ist ja so ein Datum, wo jeder, glaube ich, sich erinnern kann, wo er war oder was er gemacht hat. Bei uns halt noch einmal intensiver, weil wir eine Tageszeitung waren, wie du sagst. Und werde ich nie vergessen, es gab diese Meldung, wir haben es halt über den Bloomberg in der Finanz sozusagen live mitbekommen, dass da Flugzeug gecrashed ist in den Turm. Und das war ja, das muss man sich vorstellen, damals war ja das nicht sofort absehbar, was da wirklich los ist. Ja, und ich kann mich erinnern, dass unsere Vorgesetzten, weiß nicht, Chefaktion, wer auch immer, damals in Charge auch war als Chef vom Dienst, das total unterschätzt haben am Anfang. Und so war eher so die Frage, machen wir noch eine Kurzmeldung oder gar nichts, ne? Und dann noch vielleicht noch ein bisschen mehr oder so. Ja. Aber das Ausmaß wusste man zuerst nicht. Man dachte einfach, das war halt ein Unfall. Und wir in der Finanz wussten es besser, nicht weil wir so gescheit waren, sondern einfach, weil die Börse halt immer der beste Indikator ist. Und wir haben halt sofort gesehen, dass der Dow total einbricht und dass da an der Wall Street die Hölle los ist. Ja. Und dann haben wir schon, ich meine, das ist passiert nicht, wenn irgendein Sportflugzeug wo reinfliegt, haben wir halt schon den Leuten gesagt, hey, damit, das ist riesig, wir müssen was Größeres machen und dann in der Planung ist dann eh dann eine halbe Seite und dann machen wir doch das Thema des Tages und ich glaube am Ende haben wir, wenn ich es recht in Erinnerung habe, haben wir dann eh das Cover sogar noch gemacht, last minute, auf jeden Fall haben wir es groß gemacht. Aber auch da, wie immer, ist die Börse halt ein super Indikator, weil...
Haben wir damals zugesperrt. Ganz kurz, die Wiener Börse auch und andere Börsen haben auch Zug gehabt.
Das war so ein Präzedenzfall.
Und das war so schockierend. Nämlich, ich kann mich auch noch gut erinnern, ich war mit dem damaligen Geschäftsführer, mit Wolfgang Zeckert, gerade bei einem Kunden im Auto. Okay. Also er war, ich habe die Seiten gewechselt in Richtung Geschäftsführung online. Die Bettina Schragel, die Liebe, die war damals schon bei Blue Bull und ich kann mich erinnern, wie der Robert Gillinger, den werden wir auch lieb grüßen lassen und verlinken die Folge auch. Und die Christine Beitzwinkler, die haben mich dann angerufen und gesagt, hey, ich glaube, es gibt irgendein Gröberes. Und dann haben wir nur noch Radio gehört, der Zeckert sofort zurück in die Firma.
Was ich auch noch weiß, die Elisabeth Schinnerl, auch liebe Grüße, war, glaube ich, damals Ressortleiterin Finanz und die hatte dann in ihrem Büro so einen Fernseher dann schon, wo dann live das zu sehen war. Und da bin ich dann reingekommen und dann sagt sie, Org, der eine Turm ist gerade eingestürzt. Ja. Und ich war ja oft auch, also mehrmals in New York und das war für mich einfach nicht vorstellbar. Und ich sag dann, na Blödsinn, der ist gerade hinterm anderen, den sieht man gerade nicht. Ne? Ja, Wahnsinn. Aber es ist halt schon spannend als Journalist, wenn du dann auch darüber berichtest und das halt dann, ja, wahrscheinlich noch intensiver irgendwie mitbekommst dadurch. Ne?
Ja. Na, das war wild. Und dann ist es eigentlich super gewesen in Österreich. Im Nachgang 2002 bis 2007 haben wir verfünffacht im ATX von 1.000 auf 5.000 Punkte.
Wahnsinn, ne?
5.000 haben wir intraday drüber geschaut.
Schlusskurs nicht.
Haben wir nie gesehen, Firma in 81 irgendwas. Aber 5.000 hat es eine Pressekonferenz gegeben. Sehe ich noch von meinem Walterer damals schon, glaube ich, dabei. Echt? Noch beim 5.000er.
Okay. Irgendwie.
Und das war damals eine Phase, es war vollkommen irre. Wie hast du diese Phase, diese prosperierendsten Phase, dieser Jahrhundertrallye, wie man manchmal sagt, an der Wiener Börse, als Begleiter, in Wahrheit als journalistischer Begleiter miterlebt?
Naja, total spannend und positiv, weil das war halt schon unsere Heimbörse und auch unsere Kernkompetenz als Wirtschaftsblatt, weil über, weiß ich nicht, Dow Jones hat das Handelsblatt und wie sie alle heißen auch geschrieben. Also das war schon Kernkompetenz und wir hatten den Kontakt zu den Unternehmen. Und das ist natürlich super, wenn am Heimmarkt die Post abgeht und
du einfach. Ist sogar an die Börse gegangen in der Phase, die Post.
Ja, und so viele positive Geschichten, auch Börsegänge und so weiter. Also ich muss schon sagen, ohne jetzt die Vergangenheit zu qualifizieren, aber manchmal traue ich dem schon nach, weil zurzeit ist halt nicht so prosperierend und Börsegänge gibt's auch keine. Und das war schon spannend. Hat man damals aber sich wahrscheinlich gar nicht zu schätzen gewusst, weil es irgendwie normal oder halt Alltag dann war, das dauernd irgendwer privatisiert, wann ist irgendwann die Börse gegangen ist. Es ist nie langweilig geworden. Und ja, war natürlich eine spannende Zeit, wenn du dann darüber berichtest und Analysen schreibst. Und wie gesagt, das ist halt immer längerfristig netter, positiv zu schreiben, als immer nur negativ. Ne? Nützt sich ja ab, gerade an der Börse am Ende des Tages. Macht es ja mehr Sinn, Chancen aufzuzeigen, als nur immer Hände weg von dem und von dem. Mhm. Aber ja.
Innerhalb des Spektrums Finanzjournalismus gibt es ja verschiedene Facetten und du hast jetzt mehrfach erwähnt, eine Analyse schreibst. Das verbinde ich auch stark mit dir, Analysen schreiben, so wie auch der liebe Robert Gillinger, das ist so schon euer spezieller Skill, dass ich mal Zeit zu nehmen, ein bisschen in die Tiefe zu gehen. Mhm. und ist auch heute beim Gewinn, da kommen wir dann später dazu, glaube ich, ein mhm. Asset von dir, das mhm. du sehr gerne einsetzt. Ich möchte noch springen, noch zu so einem einschneidenden Erlebnis für uns überhaupt alle, im Speziellen für die Finanzbranche. Mhm. Lehman 2008 hat alles mhm. verändert, mhm. hat den österreichischen Markt auf die Hälfte zurückgeschossen, gemessen an einem ATX, hat sich nie wieder erholt seitdem. Auch da ein paar Erinnerungen zur zweiten Phase in der Wirtschaftsplanung, Staatsschuldenkrise. Es war eigentlich nicht mehr so leibend, obwohl die Börsen schon noch ein bisschen funktioniert haben, dann von Low weg wieder.
Mhm. Ja, ich meine, es war grundsätzlich extrem spannend, auch da dabei zu sein. Und ich meine, gerade an der Börse wirst du besser wissen als alle anderen auch. Naja. Ist halt Erfahrung sehr, macht sehr viel aus. Und das kannst du nicht lernen, das musst du halt über die Jahre erleben, die verschiedenen Phasen. Und das ist schon spannend. Wie ich gesagt habe, es war spannend, aber es nützt sich halt, finde ich, dann irgendwann ab, wenn du immer nur negativ schreibst. Und wir haben dann bewusst, und da bin ich auch stolz drauf, beim Wirtschaftsblatt relativ früh dann gesagt, hey, wir müssen auch wieder positiv schreiben, und es gibt immer Chancen, ja. Und wir haben dann wirklich auch jetzt nicht nur in der Börse, auch bei Familienbetrieben und KMUs bewusst versucht auch irgendwo Chancen aufzubauen oder positive Geschichten zu schreiben, anders als die meisten anderen Medien. In der Finanz ist es eine Zeit lang schwierig gewesen, ja, etwas zu empfehlen. Aber auch da findest du dann irgendwelche Nischenplayer oder Chancen. Es gibt immer Chancen auch. Weil, wie gesagt, am Ende des Tages wird auch keiner immer nur lesen, was alles schlecht ist, was alles nicht kaufen soll. Ne? Aber es war schon eine Challenge dann natürlich. Da war ja auch diese Schuldenkrise mit Griechenland gleich im Anschluss. Mhm. Aber ich muss sagen, wenn wir so reden, das ist einer der Gründe, wieso ich so begeistert nach wie vor bin als Finanzjournalist jetzt. Weil es wird nie langweilig eigentlich.
Genau.
Die Märkte auch jetzt, wie voriges Jahr, bitte, das ist super. Und ich denke mir, auf Gott sei Dank bin ich nicht Sportreporter geworden, weil so gerne ich den Sport mag. Ich glaube, das nützt sich dann doch irgendwann ab, das 100. Interview über einen Siegtorschützen oder so.
Genau.
Und in der Finanz ist halt wirklich immer spannend. Du hast halt tendenziell auch immer mit gescheiten Leuten zu tun. Also es ist vom Thema her, finde ich, schon sehr interessant. Und mir wird es nie langweilig. Auch jetzt wieder die aktuelle Phase, eben der DAX, ist auf Rekordniveau, obwohl sie eine Rezession haben. Mhm. Also es ist immer was los.
Also ist es schwierig zu sagen, ich kann es nur vermuten, das Wirtschaftsblatt hat es dann leider nicht geschafft. Österreich ist nicht so toll in Finanzthemen generell und deswegen ist es auch schwer für eine spezialisierte Tageszeitung. Mir tut es leid, ich glaube, dir tut es auch leid. Und ich glaube, deswegen bist du dann auch in einen anderen Bereich des Journalismus gewechselt, weil es einfach den Arbeitgeber halt leider nicht mehr gegeben hat.
Ja.
Und ja, Chefredakteur Medical Tribune.
Ja,
klingt ja ganz mächtig.
Ein gewisser Wandel, ja.
Und gleichzeitig hast du auch PR gemacht für ein spannendes Unternehmen, Sesam, Head of Communications dort. Bitte auch ein paar Worte zu dieser Zeit.
Naja, grundsätzlich möchte ich eins noch zum Wirtschaftsblatt sagen. Ich bin deshalb so lang geblieben, weil es nie langweilig wurde, weil dann auch immer neue Herausforderungen war, eben mit verschiedenen, Managementaufgaben oder eben Ressortleiter und so weiter. Und halt auch thematisch mit diesen Analysen, das war ja damals auch etwas Neues, wo wir am Anfang gesagt haben, was sollen wir Analysen schreiben? Ne?
Ja.
Da wächst man halt rein.
Sehr gut
Und das hat sich super entwickelt. Ja, und dann war es halt aus und dann, muss ich schon sagen, war keine einfache Situation, weil so jung war ich dann auch nicht mehr und dann da gab es einfach keinen Markt am Journalismus. Da waren, ich glaube vom Wirtschaftsblatt, ich müsste lügen, aber ich sage jetzt irgendwas, 50 Leute am Markt auf einmal. Und dann haben gleichzeitig auch andere Magazine Leute abgebaut und gleichzeitig gab es ja kaum Jobs. Und dann bin ich irgendwie so durch Zufall zur Medical Tribune gekommen. Und ich muss aber sagen, ich bin sehr froh, weil das hat mir gut getan, einmal ganz was Neues wieder. Und es gibt ja diesen Spruch, dass man irgendwie, wenn man irgendwo Meister ist, soll man wieder Lehrling werden oder so. Also dass man halt immer Neues lernen. Und das war spannend, weil ich mich in eine neue Branche eingearbeitet habe und war voll der Medizinbereich, sehr spannend eigentlich. Ich selber habe halt geschrieben Wirtschaftsservice-Geschichten im Rahmen für Ärzte und halt stark Gesundheitspolitik. Und das hat mir schon Spaß gemacht. Da habe ich die Branche auch ein bisschen aufgemischt, habe mir die Bilanz der Ärztekammer angeschaut, was nicht super,
spektakulär war.
Der kann das ja wirklich.
Das
sind
wir
sogar von der APA, glaube ich, zitiert worden. Ja, das war lustig. Ja,
und das aber, Sesam war was?
Und Sesame habe ich gleichzeitig, das Sesam öffnet dich praktisch, ein spannendes Fintech-Startup von Herrn Wiener gegründet, da ist es drum gegangen, dass man quasi, es klingt jetzt auch schon oldschool, damals war es halt neu oder revolutionär, dass du nicht irgendeinen Code eingeben musst, wenn du dich wo anmeldest, sondern dass du über ein Fingerprint quasi, die haben dieses Plugin gehabt, dass du über ein Fingerprint sozusagen dich bei einem Shop registrieren konntest. Jetzt ist das Standard, aber damals war das ziemlich revolutionär.
Und daraus leitet sich auch der Name her natürlich.
Genau, also sie öffnen die Tore. Ne? Und das damals war jedes auf Nervengang immer diese Passwörter und die man vergisst und so. Ne? Und ja, und das war aber spannend. Da habe ich die andere Seite kennengelernt, so die PR eben, Kommunikation. Und da haben wir auch recht viel, da haben wir damals auch sehr viel gepostet auf Social Media und dann habe ich sie auch ein bisschen in Medien, sogar Medienberichterstattung haben wir dann gehabt. Und das war ja recht interessant. Dann habe ich beides eine Zeit lang nebenbei, also zusätzlich, also gleichzeitig gemacht und dann irgendwann war es halt zu viel auch vom Aufwand. Und dann habe ich mich halt doch entschieden für die Vollzeitanstellung bei der Zeitung, zumal es wirklich spannend war, da haben wir dann auch einen Relaunch gehabt und es hat mich dann schon sehr auch gefordert, die Medizin, weil es ja auch eine neue Branche war. Mhm. Und da war ich dann, glaube ich, 3 Jahre bei
der... Genau, und die Überleitung, die ist jetzt witzig im Vorgespräch. Ja, wir haben die großen Termine, die von außen auf uns eingehagelt sind, 9-11, Lehman und so weiter, gehabt. Und da ist natürlich nicht zu vergessen, der März 2020, der Beginn der Pandemie, die uns alle aus die Socken kaut hat, irgendwie in unterschiedlichsten Arten. Und genau im März 2020 gehst du von der Medical Tribune weg. Ich denke, das war aber nicht der Grund, sondern das war schon vorher klar.
Nein, das war reiner Zufall. Hat mir fast ein bisschen leid getan, weil spannend gewesen wäre.
Hochkonjunktur ante portas.
Und halt wirklich am Puls sozusagen zu sein und mit den Experten zu reden. Nein, das war Zufall. Ich habe dann noch so berufsbegleitet ein Masterstudium Digitale Kommunikation gemacht, weil ich mir gedacht habe, im digitalen Bereich kann ich noch viel lernen. War voll cool, sehr anstrengend, habe es natürlich unterschätzt. War eine Exote auch, weil ich der Älteste war, aber es war cool, es hat mir sehr gut geteilt. Wir haben da wirklich SEO optimieren und alles haben wir dort gelernt mit super Top-Experten. Und ich habe dann aus verschiedenen Gründen halt gekündigt, weil es für mich dann Zeit war, da gab es auch Umstrukturierungen und ich wollte dann mich neu, also halt weiterentwickeln und habe dann angeheuert beim österreichischen Wirtschaftsverlag.
Also den hatten wir schon mal in den 90ern.
Ja, Back to the Roots, nur mittlerweile damals dann nicht mehr unter der Wirtschaftskammer, sondern das war eine Tochter des Süddeutschen Verlags und halt ja verschiedene Branchenzeitschriften und ich war dann Chefredakteur der Kfz-Wirtschaft. Ja, aber was ich noch sagen wollte, das war lustig, ich habe dann noch eine Einladung bekommen für eine Diskussionsrunde im Fernsehen als Chefredakteur der Medical Tribune zu Corona, wo damals noch eher so, ist das jetzt ein Grippe oder doch ein bisschen mehr, ne? Und die habe ich dann aber abgelehnt, weil ich bin eigentlich nimmer Chefredakteur, ich kann dort eigentlich nicht mehr auftreten. Und im Nachhinein, ja,
wir können genau über die Kfz-Wirtschaft reden,
gell? Und also, dann halt in die eher was Bodenständiges. Das ist eine Fachzeitschrift, die bekommen die ganzen Werkstätten und
ist auch ein persönliches Interesse, nehme ich an, oder? Autos und
ja, schon, voll. Mich interessiert die Branche. Ich habe ja jahrelang unter anderem, wir haben uns beim Wirtschaftsblatt schon die Branchen aufteilt und unter anderem habe ich auch Autobranche immer analysiert. Mache ich heute auch noch sehr gern. Ist ja jetzt so spannend wie noch nie. Und ich habe auch beim Wirtschaftsblatt nebenbei jahrelang so Autos getestet. Da hatten wir so Business Drive.
Ja, du warst das,
genau. Ja, ich und der Jochen Hahn auch teilweise. Genau. Und wir haben das so nebenbei gemacht, halt weil es Spaß gemacht hat. Ja, ich habe schon Affinität insofern schon gehabt zur Branche und war auch recht interessant eigentlich.
Aber mein Parkschaden aus 1998 war es noch nicht du, weil da warst noch nicht da. Ne?
Nein.
Den suche ich heute noch.
Wirklich mit Fahrrad. Ja,
genau. Das war irgend so ein Autotester vom Wirtschaftsblatt.
Echt? Damals. Nein, ich bin unschuldig.
Ich weiß es ja nicht, du warst da noch gar nicht da. Ja. Aber also, ja, das war damals nicht so leicht, in der Heller Zuckerfabrik umkehren. Das war schon relativ eng. Und
du hattest so einmal so einen kleinen Suzuki-Jeep,
genau, kann ich mich erinnern. Der ist irgendwie angepudert worden. Ja, genau. Aber ja, das gehört ja auch bei ihm. Ne? Ja. Das passt schon. Und wir sind wieder in Wahrheit noch Back to the Roots in Wahrheit, weil ich glaube schon, du bist im ursprünglichsten Sinn eigentlich ein geborener Finanzjournalist und bist jetzt seit August 22 beim Gewinn, bei einem Big Brand und dort Chef vom Dienst.
Voll,
ja, auch da ein paar Worte. Was ist so Aufgabenbereich bei dir, Chef vom Dienst?
Ja, na, wie ich gesagt habe vorher, ich bin schon sehr, habe Freude, das hat sich so ergeben, dass ich jetzt wieder zurück in meiner Kernkompetenz auch bin im Wirtschaftsjournalismus und vor allem Finanzjournalismus. Und halt der Gewinn macht mir sehr Freude, weil das, finde ich, wirklich ein cooles Medium ist. Der Gewinn hat das Motto, dass das News to You sind, also sozusagen das Magazin für den persönlichen Vorteil ist der Untertitel. Also es geht immer darum, dass der Leser einen konkreten Nutzen hat von den Geschichten. Dass man jetzt nicht irgendeine Reportage macht, das Schöne, sondern immer Nutzen mit einer Tabelle, Vergleichstabelle, wo bekomme ich die besten Konditionen und so weiter. Das
ist viel Arbeit natürlich.
Viel Arbeit, aber mir taugt das voll. Wir haben das ja beim Wirtschaftsblatt damals auch versucht in der Finanz, weil ich finde, ich bin halt überzeugt davon, dass das der richtige Weg ist, der auch eine Zukunft hat. Ja, weil ja, wie gesagt, ich glaube, es ist wichtiger denn je, dass man einen Mehrwert bietet als Medium. Ja, und dann gefällt es mir halt auch, wenn man wirklich jetzt auch wieder, wir haben die Cover-Geschichten haben teilweise 12 Seiten oder so, also da kannst du wirklich in die Tiefe gehen und gut recherchieren und das macht schon Freude und das super, jetzt nicht zu schleimen sozusagen, aber super Team.
Ist doch schön, wenn man das sagen kann.
Ja, voll, wir sind auch wirklich ein super Team, da sind wenig Fluktuation, da sind viele schon, weiß ich, 20 Jahre oder länger dabei und das ist so ein, für mich auch interessant, erstmals in meiner Karriere ein Familienbetrieb, also nicht von einem Konzern. Und das hat schon Qualität, weil eben der Dr. Weiland ist ja der Besitzer und Gründer und der schreibt selber auch noch total viele Geschichten und der ist selber auch so mit Leib und Seele, sage ich jetzt, Journalist und das hat schon eine Qualität, finde ich, wenn du jetzt einen Chef auch hast, der selber sozusagen weiß, worum es geht und nicht jetzt nur Manager ist und noch nie im Journalismus jetzt noch nie eine Geschichte geschrieben hat, sage ich mal, ne?
Man wird dich auch auf der Gewinnmesse sehen, Ende Oktober wieder, das ist ein großer Auftritt der Marke, also hervorragend. Also ich sage immer, mehr CEO-Power schafft keine Messe aus dem nationalen Umfeld. Dahinter kommt ja wirklich jeder vom ATX und großen Respekt an den Georg Weiland, dass er das über die Jahre aufgebaut hat. Dazu werde ich dich jetzt nicht fragen, weil da kommt noch ein Kollege von dir in ein paar Wochen zu Besuch, wo wir dann konkret auf die Gewinnmesse hingehen. Deswegen rede ich mit dir jetzt über das noch schnell.
Gewinn, der Podcast für Geldanlage, Aktien und Immobilien.
Genau, da habe ich jetzt nur mein Mikrofon hingehalten. Das ist jetzt nicht die Original-Soundqualität. Aber wir haben einen Audio-Sample reingeholt, was man da zu erwarten hat. Und da spielst ja du mit deinen Analysen, die man mehr eine wesentliche Rolle. Und ich liebe es, wie ihr das macht. Aber bitte auch ein paar Worte zum Podcast.
Ja, genau, der entwickelt sich sehr gut. Also haben wir recht der Freude auch und kommt gut an bei den Lesern, auch von den Zugriffen her. Und ich mache vor allem, also im Print und dann auch im Podcast, die Aktie des Monats heißt das bei uns. Das ist eben eine Doppelseite zu einer Aktie, wo man halt auch in die Tiefe geht, du hast das eh angesprochen, so analysiert auch. Und das macht mir Riesenspaß, allein schon die Auswahl. Ne? Du kannst weltweit, ich meine, wir konzentrieren uns halt wirklich auf die Blue Chips, aber du kannst weltweit wählen aus dem S&P 500 und was oder Stock aus den Eurostocks, was für eine Firma suche ich mir aus und warum. Und das allein macht schon Freude, dass man da halt und dann halt wirklich in die Tiefe geht und sagt, eben, wie schaut's aus bei der Aktie und wie sind die Kennzahlen und so weiter. Und im Peer Group Vergleich auch. Und was wollte ich sagen? Ja, und das stellen wir dann eben auch im Podcast vor. Und ja, kommt, glaube ich, ganz gut an. Und wir versuchen halt auch immer logischerweise eine Aktie zu nehmen oder einen Konzern, der halt wo irgendwie eine coole Story ist aktuell. Zum Beispiel haben wir General Electric, die ich ja von früher kenne. Und die mir aufgefallen sind auf der Performance-Liste, dass die Nummer 3 auf ein Jahressicht sind im S&P 500. Ich denke mir, gee, die hat man schon so abgeschrieben gehabt, ne, ist Kursleiche. Ich denke mir, wieso, die sind besser wie Meta und, weiß ich nicht, Netflix. Und da habe ich halt nachrecherchiert und stellt sich heraus, da ist plötzlich wieder Feuer drin, weil sich die aufspalten und sowas ist halt, finde ich, recht spannend. In dem Fall überhaupt nicht. Das ist vom Edison gegründet worden, 1890 oder so.
Jack Welch, Stil-Legende schlechthin, ne?
Ja.
Also jedes Management-Buch über Skills ist von ihm inspiriert irgendwie.
Waren übrigens der wertvollste Konzern der Welt, also sozusagen das Apple von, weiß ich nicht, Anfang der 2000er oder so.
Ende 90er, 2000er.
Waren die der wertvollste Konzern der Welt. Haben dann total herunter, also sich negativ entwickelt. Und wie gesagt, jetzt auf einmal
auch mit so Legenden wie Exxon gebettelt damals.
Ja, ist Wahnsinn. Und sowas ist halt spannend, finde ich voll. Ne? Und wie gesagt, das versuchen wir im Podcast halt dann auch zu transportieren, wo man es halt dann anders rüberbringt. Ne? Im Print hast du die ganzen Grafiken und für die Zahlenfreaks, Tabellen und Charts natürlich, aber im Podcast machen wir es halt dafür so auf Interviewbasis und halt
kommt sehr entspannt rüber.
Entspannt, ja.
Da war vor kurzem auch Erfolge zu Weltmarktführern aus Österreich, nicht nur börsennotierte, aber auch da habe ich mich natürlich gefreut. Mhm. Das ist mein täglich Brot natürlich, darüber zu reden und schreiben. Weltmarktführer aus Österreich, jetzt keine Prüfung, aber nenn's den Hörerinnen und Hörern vielleicht noch zwei, drei, die an der Börse notieren.
Ja, na, es gibt ja generell sehr viele und sehr viele an der Börse und Meyer-Mellenhof, Karton fällt mir ein, dann teilweise Andritz, die Föst im Schienenbereich zum Beispiel, Schienenweichen. Wienerberger, der größte Ziegelproduzent der Welt. Also da gibt's wirklich viele eigentlich. Und da kann man schon stolz sein als kleines Definitiv. Land. Und das sind wirklich sehr coole, oder weiß nicht, Balfinger bei Knickam, Grenen, LKW Knickam, weiß nicht, Kräne oder Krane, das frage ich
der
ihm
Hannes
immer.
Reuter und
ich merkt man es nie.
Krane, gell? Und aus dem Bauch raus würde ich Kräne sagen.
Ja, ich
er
auch.
Sagt, das sind Krane, aber er ist nicht böse, wenn man Kräne
Ich habe ihn schon mehrmals gefragt und ich merke mir es nie.
Aber genau. Er ist Krane, nicht böse.
Ja. Es klingt
also
irgendwie
Hannes
komisch.
Hannes sagt Krane. Ja, da habe ich jetzt irgendwie auch
aber
so ein Edels. Ja, genau.
Hilf mir, wen gibt's noch? Lenzing, ne?
Ja, in verschiedensten
so
Bereich,
viele.
Ja. Und es ist auch schön, dass die VA Tech, die ehemalige, da jetzt Andritz zum Weltmarktführer macht mit den Hydro-Geschichten.
Ja,
das
voll,
ist sehr, sehr spannend. Nein, Börsegeschichte, glaube ich, lieben wir beide. Da hat man auch im Vorgespräch einiges ausgeführt. Ja, Börsegeschichte, wir haben jetzt über dich gesprochen. Wir sind wieder günstig bewertet an der Wiener Börse gemäß KGV und so sage ich jetzt mal, lieber Hans-Jörg, vielleicht gibt es auch da wieder bessere Zeiten, was die Wiener Börse betrifft. Das würde mich sehr freuen. Für mich war es eine wunderbare Zeitreise mit dir jetzt in dieser halben Stunde. Hat mir riesig Spaß gemacht. Danke fürs Vorbeischauen. Podcast werden wir verlinken. Gewinnmesse, wie gesagt, gibt es dann noch eine zeitnahe Folge mit einem Kollegen von dir. Und an euch da draußen mal danke fürs Zuhören. Ich bin sicher, dass da viel Inspiration und Spannendes dabei war. Und tschüss einmal von meiner Seite.
Und auch von mir. Tschüss.
Ciao. Prepares you for equity start.